So, herzlich willkommen. Schön, bist du zu später Stunde da. Heute im Connect. Der Gero hat es gesagt, zum dritten Mal heute. Wir haben heute Morgen 2 Gottesdienste gehabt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde es im Fall auch ein 4. Mal machen, wenn wir heute keinen Platz gehabt hätten, weil es einfach cool ist, mit euch unterwegs zu sein. Und weil es einfach cool ist, mit Gott unterwegs zu sein, von ihm etwas zu hören. Aber heute hat es gelangt, darum 3 Mal. Schön, bist du da. Wir haben ja die Predigtserie «Begeistert von Jesus». Letztes Mal angefangen mit dem Stefan Kiem und «Begeistert Jesus gesehen». Und heute ist das Thema, der zweite Teil, «Begeistert von Jesus, weil er für mich kämpft». Aber ehrlich gesagt, momentan haben wir wenig Grund zum Begeistert zu sein. Ich weiss nicht, wie es euch geht. So irgendwie das Hin und Her und jetzt heute nicht singen bei so cooler Musik. Sachen, die abgesagt werden. Es ist schwierig, für Sachen begeistert zu sein. Und doch ist es auch schön zu wissen, dass unser Glaube, unabhängig von allen Widrigkeiten, die auf dieser Welt laufen, einfach gleich bleibt. Gott und Jesus sind immer der gleiche. Und auf das dürfen wir uns verlassen. Das finde ich etwas Schönes und das begeistert mich auch. Aber wir wollen heute uns mit einem anderen Thema auseinandersetzen. Wir steigen gerade steil ein ins Thema. Es ist ein bisschen geschrieben, aber ich lese es euch vor. Das ist ein Text aus dem Epheser 6, 10 bis 13. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte, die der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Also so viel aus dem Kapitel 6, wo ich persönlich gerne ein bisschen so als Workshop-Kapitel bezeichnen will. In dem Epheserbrief hat es so viele Sachen drin, da könnte man fast über jeden Vers einen eigenen Workshop machen. Nachher kommt ja noch die Waffenrüstung und all die Sachen, mega spannend. Heute geht es mir aber eigentlich nicht mal unbedingt um den ganzen Text, sondern heute ist eher so, wir machen wie ein Foto von einem ganz bestimmten Moment in dem Text. Wir wollen da etwas festhalten. Und zwar geht es mir um den Vers, den wir heute rausnehmen, um die Momentaufnahmen, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Der Paulus hat da im Epheser 6 schon relativ viel geschrieben und am Schluss eben sagt so, und übrigens noch so zum Schluss. Und im ersten Moment ist mir das ein bisschen vorgekommen, wie wenn der Bärsee letzten Mittwoch seine Pressekonferenz zu Corona gemacht hat. Ja, das und das ist passiert und so. So. Und übrigens zum Schluss machen wir einen Lockdown. Oder so. Einfach so nebenbei noch, kommt mir das vor. Aber es ist ein völlig einschneidender Satz, völlig ein Paradigmenwechsel, eine völlig andere Orientierung, wie wenn wir einfach so einen Lockdown nebenbei würden machen. Das ist ganz, ganz ein wesentlicher Satz, der uns in eine ganz andere Welt katapultiert. Wir können uns das ein bisschen so vorstellen, der Paulus erklärt eigentlich gar nicht gross, um was es ihm da geht, warum jetzt plötzlich anders gekämpft werden soll. Er setzt das ein bisschen voraus bei den Epheser, bei den Juden damals. Die sind sich das gewöhnt gewesen, so ein bisschen kämpfen gegen Fleisch und Blut, mit Schwert und Schild aufeinander los. Und es ist ein bisschen so zu verstehen, wie, ich weiss auch nicht, wenn du jetzt eine Reise planst und deine Kollegen, wir machen eine Europareise und dein Kollege kommt mit einem Stapel Landkarten daher und sagt, oh, hey, ich bin voll mega vorbereitet. So ein Stapel Landkarten, du weißt gar nicht, wohin im Auto. Und dann denkst du, hey, aber du, junger Mann, hey, ich habe Google Map. Ich brauche die Karten nicht. Wir sind ausgerüstet für die Reise. Und da geht es dem Paulus darum, hey, wir brauchen immer noch Orientierung, wir brauchen immer noch eine Landkarte, aber die ist jetzt halt nicht mehr in Papierform, sondern digital. Es hat gewechselt und jeder weiß, von was man redet. Ja, was hat denn gewechselt? Wir haben von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt gewechselt. Ich weiß nicht, ob du das Alte Testament ein bisschen kennst. Es ist ganz kurz Nachhilfe. Das Volk Israel damals ist gegründet worden von Abraham und dann von Josef und so weiter. Und das ist ein Volk gewesen, das Gott berufen hat. mit ihnen ist unterwegs gewesen. Und das Volk, das ist sichtbar gewesen. Das hat man gesehen, von A nach B wandern. Das hat eine klare Grenze gehabt. Das hat genau, jeder hat genau gewusst, wo die sind. Man hat ein sichtbares Volk Gottes gehabt. Und Gott hat zu seinen Glaubensvätern, zum Abraham, zum Jakob, auch zum David, auch zu Adam gesagt, hey, aus dir raus kommt eines Tages der Retter von der Welt. Aus dir raus kommt der Messias. Und Israel hat einen ganzen schweren Weg vor sich gehabt, ist immer wieder bekriegt worden mit Schwert und Schild, immer wieder ist Blut geflossen, ein riesen Krieg. Aber Gott hat das Volk ihm bewahrt. Er hat es durchgetragen durch die Wüste, durchgetragen ins verheißene Land und er hat sein Versprechen gehalten. Der Messias ist auferstanden, Jesus Christus ist aus dem Volk gekommen und Israel hat seine Pflicht, sage ich jetzt mal, erfüllt. Israel gibt es heute immer noch, Gott hat immer noch einen Plan, aber das Wesentliche ist passiert, der Messias ist gekommen. Also das sichtbare Israel und jetzt kommt Jesus und jetzt passiert etwas ganz Wunderbares. Jetzt wird aus dem sichtbaren Reich ein unsichtbares Reich, das unsichtbare Reich Gottes. Wir sehen es zwar als Gemeinde, aber weltweit sind wir ein Reich ohne Grenzen, ohne irgendwelche Gesetze, die in Stein geschrieben werden, sondern einfach als Volk verbunden miteinander, unsichtbar. Und darum sagt der Paulus auch, und jetzt ist es nicht mehr so, dass wir gegeneinander kämpfen oder der Teufel gegen uns kämpft mit Schwertern, weil ich glaube, der Teufel ist, auch wenn Gott mit Israel durchs Land gegangen ist und Krieg war und Gott Krieg zulassen hat, ist schlussendlich immer das Böse dahinter, wenn Blut fließt. Also Satan hat durchaus Macht gehabt, Krieg anzuzetteln und jetzt ist es unsichtbar und plötzlich findet ein anderer Krieg statt, nämlich mit unsichtbarer Macht. Und der Paulus sagt es auch im 2. Korintherbrief. Und wir uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also unser Reich Gottes, das ist unsichtbar. Und so kämpfen wir nicht mehr gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte, Gewalten, unsichtbare Welt. Der Paulus zählt da ein paar Sachen auf, die sind gar nicht so wichtig. Wir müssen jetzt so einmal ins Detail gehen und uns überlegen, was ist das und das und gibt es jetzt die Macht, gibt es sie nicht und jetzt ist gerade noch Halloween gewesen, das ist sowieso alles viel komplizierter. Nein, der Paulus würde dann einfach einen Sammelbegriff machen und sagen, hey, wir kämpfen gegen das Böse. Ja, aber um was geht es denn in dem Kampf? Was ist denn überhaupt umkämpft? Wie bei Israel, das Reich von Gott. Wie Israel damals mit Waffen bekämpft worden ist, wird jetzt das Reich Gottes unsichtbar bekämpft. Und dazu, dass wir den Kampf mit dem Unsichtbaren verstehen, müssen wir auch ein bisschen wissen, wie die unsichtbare Welt uns sieht. Und darum habe ich vorher auch gesagt, es geht mir ein bisschen um die Aufnahme, um das Foto von dem Text. Es geht mir nicht um die Waffenrüstung, die nachher kommt. Vielleicht haben die Jungschi oder irgendwo schon mal gehört, was alles drin ist. Es geht mir auch nicht um den Rest vom Text, sondern um die Frage, welche Identität haben wir innerhalb von dem ganzen Kampf? Es geht mir also nicht ums Aussendran von dir, sondern ums Innendran von dir, um deine Identität. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, und das wünsche ich jedem da innen von ganzem Herzen, wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann passiert etwas Wunderbares. Die Bibel sagt ihm, du wirst eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf, etwas ganz, ganz Neues. Schau, das Alte ist vergangen, Gott macht etwas Neues aus dir. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, die das umschreiben, das heisst dann immer wieder, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir Söhne und Töchter von Gott. Söhne und Töchter von Gott. Und Gott ist der König. Und weil wir Söhne und Töchter vom König sind, sind wir Königskinder. Und wie so ein Königskind aussieht, das möchte ich jetzt euch zeigen, an einem wunderbaren Beispiel, nämlich am Cero. Herzlichen Applaus für den Cero. Danke, dass du dich da bereit erklärst. Möchte ich dich bitten, da in die Mitte zu stehen. Ja, jetzt wird es aber wieder ein bisschen ernster. Jetzt wollen wir nämlich schauen, was eigentlich so ein, wie die unsichtbare Welt uns Christen sieht. Sie sehen das nicht mit so einem blauen Pulli und beige Hose, auch nicht in einem schönen, modernen, weißen T-Shirt und blauen Hose und orange Schuhe, sondern sie sehen das folgendermaßen. Als allererstes, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, können wir so eine Krone geschenkt über. So eine wunderbare Krone. Die hebt wahrscheinlich nicht, aber ich lege sie jetzt gleich mal an. Die Krone, die symbolisiert dass du zu Jesus gehörst. Die symbolisiert, wie ich gesagt habe, dass du ein Kind Gottes bist, ein Königskind. Und wenn du das Königskind bist, bist du Erbe. Erbe heisst, dass du irgendwann das Land wirst überkommen, von dem da immer die Rede ist. Also du bekommst eine Krone geschenkt über. Das Zweite, was du geschenkt bekommst, ist so eine wunderbare Robe. Ich möchte dir helfen, die Fisch zu machen. So, eine wunderbare Robe. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt, wo der verlorene Sohn ist abgehauen von daheim und eines Tages kommt er zurück und der Vater beschenkt ihn mit einem neuen Gewand, eine Robe. Die bedeutet Würde. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort etwas sagt. Würde ist, dass man etwas überkommt, wo ein zum Beispiel kompetent macht, jemand erlaubt, ihnen, zum Beispiel vor den König zu kommen. Das ist Würde. Also ich komme ein Kleid über, das mich würdig macht, vor Gott zu kommen. Und noch etwas anderes. Ich komme Herrlichkeit über. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und es mangelt uns an, eben nicht an Vergebung, die haben wir von Jesus Christus geschenkt bekommen, es mangelt uns an Herrlichkeit. Herrlichkeit bedeutet, dass wir vor Gott kommen dürfen, wie wir sind, herrlich. Er sieht uns als herrlich an, weil er uns Jesus Christus sieht. Und er sieht Jesus auch in dem roten Gewand, das Blut, das Jesus gezahlt hat am Kreuz. Also wir kommen zu einer Robe rüber. Und das Nächste, was wir rüberkommen, ist ein Zepter. Das Zepter, das steht im Psalm 45, das Zepter steht für Gerechtigkeit. Wir werden gerecht vor Gott. Du wirst gerecht gesprochen von Gott, egal was du gemacht hast in deinem Leben. Wir kommen zur Gerechtigkeit und wir erkennen die Gerechtigkeit durch die Bibel, durch das Wort Gottes, durch das Gebet, durch die Gemeinde, durch Menschen, die miteinander unterwegs sind, spüren wir, was Gott in unserem Leben möchte. Wir haben plötzlich die Sicht, den Heiligen Geist. Und das Letzte, was wir geschenkt bekommen, auch die Geschichte aus dem verlorenen Sohn, das ist der Ring. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal ein bisschen mit dem Altertum auseinandergesetzt hast. Früher hat man so einen Siegelring bekommen. Und wenn du so einen Siegelring hast, hast du können ein Siegel setzen und das hat ausgezeichnet und bestätigt, was du erlassen hast. Man nennt das Kompetenz. Du wirst kompetent. Du kommst kompetent, über das Reich Gottes zu vertreten. Du kommst kompetent, über als Stellvertreter von Jesus Christus auf dieser Welt unterwegs zu sein und das Reich Gottes zu gründen. Unglaublich. Und wenn wir jetzt das ganze Bild anschauen, dann symbolisiert das etwas, nämlich aus dem 1. Mose, vielleicht erinnert ihr euch daran, was Gott gesagt hat, lasst uns Menschen schaffen zu unserem Ebenbild. Also Gott sagt, ich möchte eine Kreatur, einen Mensch schaffen, der aussieht wie ich. Und die Wiederherstellung, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, die Wiederherstellung zeigt, ich bin ein Königskind, ich bin das Ebenbild von Gott, ich habe wieder Zutritt zu Gott. Danke vielmals, Gero, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast. Steht gut, du bist ein schönes, gutes Königskind. Danke vielmals. Und das ist der erste Punkt, der mich wahnsinnig begeistert an Jesus. Wir haben ja das Thema begeistert von Jesus. Die Wiederherstellung. Egal woher du kommst, egal was in deinem Leben passiert ist, egal was in deinem Leben noch passieren wird, Gott sieht dich als sein Königskind. Du hast die Robe, die dich schützt. Du hast das Zepter, das dir hilft. Du hast den Ring, der sagt, und ich darf jetzt mit Gott unterwegs sein, ich gehöre zu ihm. Und die Krone, die das bestätigt. So sieht uns die unsichtbare Welt. Das ist das Bild, was und wer wir sind. Und das finde ich mega, mega tröstend. Wir haben gesehen im Alten Testament, all die Kriege. Aber schon damals hat Gott klare Grenzen gesetzt, dass Volk Israel darf passieren und was nicht. Und auch da sind klare Grenzen gesetzt, wie der Teufel uns angreifen kann und wie eben nicht. Und da bin ich auch sehr froh, dass die Grenzen existieren. Aber sie finden im Unsichtbaren statt. Aber jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, was ist denn eigentlich umkämpft? Um was kämpfen wir eigentlich? Wir kämpfen um das Reich Gottes. Ja, wer oder was ist denn das Reich Gottes? Du und ich. Um uns wird gekämpft. Um uns wird gekämpft in der unsichtbaren Welt. Und wie greift uns jetzt der Teufel an, könnte man uns fragen. Und ich möchte euch das auch zeigen am nächsten Vers. Der steht ein bisschen weiter vor im Epheserbrief. damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Also hinterhältig. Ehrlich gesagt, mir wäre es manchmal lieber, er kommt mit Schwert und Schild. Dann sehen wir es und könntet entsprechend handeln. Aber die Hinterhältigkeit, das Unsichtbare, das finde ich unglaublich schwierig. Und er macht es eigentlich genau gleich wie vor x-tausend Jahren bei der Eva. Er stellt einfach immer die Frage, was Gott uns möchte schenken. Sollte Gott wirklich gesagt haben zu dir, dass du ihm vertrauen kannst? Gott kann man nicht vertrauen. Du musst schauen, der lässt dich hängen. Und beim ersten Gegenwind fangen wir an zu zweifeln. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich fest lieb hat? Ich glaube, du genügst ihm nicht. Du genügst ihm nicht. Vielleicht kennen die Stimme. Hey, du sündigst immer wieder. Hey, du hast immer deine Sucht. Du stoppst immer über das Gleiche. Du taugst einfach nichts. Du hast das Gefühl, Gott kann so einen brauchen, der immer am Gleichen scheitert. Gott erzählt dich immer vom Sieg. Du hast den Sieg nicht. Das sind die Stimmen. Selbstmitleid, Angst, Sorge, Resignation, Zukunft. Wo ist meine Lehrstelle? Zukunft, wo ist mein Arbeitsplatz? Auf was kann ich mich verlassen? Ich glaube, der Teufel hat die beste Marketingabteilung, die es gibt, was so Sachen betrifft. Immer wieder die Lügen, die mir gehören. Darum ist es so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind und einander können ermutigen und sagen, hey, du bist wertvoll. Gott möchte dich brauchen. Die Liste, die könnte man jetzt endlos weiterführen, was in uns innen abgeht, in uns innen, in dir innen. Ich sehe deinen Kampf nicht, darum ist er unsichtbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wo deine Kämpfe sind. Aber Jesus weiß es. Und jetzt könnte man noch fragen, was ist denn, ich sage jetzt mal, Schlachtfeld, wenn man so will, und was wird gerungen in dieser ganzen Geschichte? Das sind für mich drei Punkte wichtig geworden. Drei Sachen: Heilsgewissheit, Heiligung und Hingabe. Um diese drei Sachen habe ich das Gefühl, oder zumindest in meinem Leben, sind immer diese drei Sachen umkämpft. Da will ich immer wieder, habe ich immer wieder Kämpfe, um da dran zu bleiben. Und ich möchte die drei Punkte ganz kurz erklären. Wir wollen anfangen mit der Heilsgewissheit. Was ist denn Heilsgewissheit? Heilsgewissheit ist der ganz, ganz feste Glaube in dir, die Basis, dass du ein Kind Gottes bist. Heilsgewissheit heisst, ich bin ganz sicher, dass ich bei Gott angenommen bin, so wie ich bin. Und das ist sehr, sehr umkämpft. Und das ist etwas, wo wir einfach in uns innen können verankern. Am Anfang sind wir getrennt von Gott, und wenn wir zum Glauben kommen, sind wir nicht mehr getrennt von Gott. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Und es ist etwas ganz Spezielles, nämlich in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, kann uns auch nichts mehr trennen von Gott. Kann uns nichts mehr trennen von Gott. Auch die Sünde nicht, auch die Verfehlung, die du machst. Die Bibel sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Tod noch Teufel noch was auch immer. Und das müssen wir ganz tief in unser Herz hineinschreiben. Die Sünde kommt einen ganz anderen Punkt, über Verfehlungen, die wir machen. Die hat nur noch, ja, für Schlusszeichen, mit unserer Heiligung zu tun, da komme ich nachher noch dazu, aber nicht mehr mit dieser Frage, ob ich gerettet bin oder nicht. Vielleicht hast du jetzt, kennst du die Bibelstelle, ja, was ist denn die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wenn ich jetzt davon erzählt, es kann dich nicht mehr trennen von Gott, aber es gibt eine Bibelstelle, die heißt, die Sünde gegen den Heiligen Geist wird uns nicht vergeben. Was ist das? Ich bin letztens das von meiner Tochter gefragt worden. Ich darf den Namen von meiner Tochter nicht sagen, damit ihr nicht merkt, wer es ist, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, du, ich habe manchmal Angst, dass ich vielleicht etwas falsch mache und darum nicht in den Himmel komme. Das ist das Umkämpfte, das ist der Pfeil, der uns unsicher machen will. Ich habe dann versucht zu erklären und gesagt, eben, das kann nicht passieren. Erstmal, solange du dir die Frage überhaupt stellst, bist du sowieso auf der richtigen Seite. Von der Bibel her ist sehr umstritten, ob Gott uns überhaupt noch mal aus der Hand lässt, selbst wenn wir das von ganzem Herzen wollen oder von ganzem bösen Herzen. Die Bibel lässt die Frage offen. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist ist etwas ganz anderes. Und solange du das Verlangen hast oder auch die Sorge hast, oh, könnte ich verloren gehen, bist du sowieso immer auf der richtigen Seite. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dich Gott nie aus den Händen lässt, solange du dich zu ihm wendest. Aber zurück zu dieser Frage. Ich stelle mir die Sünde gegen den Heiligen Geist folgendermaßen vor. Für mich ist der Heilige Geist die Person, wo Gott, wo Jesus verherrlicht. Er ist der, der in uns sagt, schau, da ist Jesus, der ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Er möchte eine Beziehung haben mit dir. Und der Heilige Geist schiebt den Menschen so ein Leben lang führen, bis zu Jesus führen. Und Jesus steht dann da und er steht in Offenbarung 3. Jesus klopft für dein Herz und fragt, hey, darf ich rein? Darf ich mit dir Gemeinschaft haben? Und du oder die Person, die da steht, die kann entscheiden, ob sie eine Beziehung mit Jesus haben. Das ist der freie Wille. Manche dreht sich ab und sagt, nein, ich will mit dem Jesus nichts zu tun haben und läuft wieder weg von ihm. Und dann kommt wieder der Heilige Geist und schiebt und schau doch, Jesus sagt, ich ist für dich da. Und Jesus klopft wieder an und ich muss mich wieder entscheiden, ob ich ja oder nein sage zu Jesus Christus. Und vielleicht wendet sich der eine oder andere wieder ab, für immer. Und das ist das, was wir dem Heiligen Geist schuldig werden. Also Menschen, die das Leben lang Jesus nicht annehmen, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und da musst du dir keine Sorgen machen, wenn du mit Jesus von ganzem Herzen unterwegs bist oder einfach überhaupt immer wieder auch den Hilferuf zu Jesus. Da wird er uns nicht frei geben aus seinen Händen. Der zweite Punkt ist Heiligung. Es ist auch so umkämpft. Der Gegner weiß ganz genau, dass Jesus uns möchte helfen. Er weiß ganz genau, dass Jesus dein Herz in die Hand nimmt, wo vielleicht verletzt ist, weil sich deine Eltern getrennt haben, wo vielleicht verletzt ist, weil du in der Schule nicht gut angekommen bist, wo Sorge hat, Lasten. Und Jesus sagt, ich möchte das Herz in die Hand nehmen und dich heilen. Gib mir es doch. Lass los. Und solange du etwas ganz fest hebst, kann dir Gott nichts anderes in die Hand geben, weil deine Hände sind besetzt mit deiner Sorge, mit deiner Last. Und Jesus sagt, lass einfach los und ich schenke dir etwas Neues. Das ist die Heiligung. Und das Letzte, das ist die Hingabe. Das Resultat aus der Heiligung. Wenn du die Beziehung mit Jesus hast, wo du immer wieder erlebst, wie er dir Stück für Stück hilft, einen Weg weiterzugehen, dann kommt irgendwo auch das Bedürfnis, sich ganz Jesus hinzugeben. Das hat nicht zwingend damit zu tun, dass du dich nur in eine Gemeinde immer investierst oder wo auch immer Hingabe hat, damit zu tun, sich einfach auf Jesus zu verlassen und auf ihn zu hören, was dein nächster Schritt ist. In deiner Arbeitsstelle, in deinem Beruf, in der Schule, in der Gemeinde, wo auch immer. Hingabe ist das Resultat aus Vertrauen. Also diese drei Punkte, glaube ich, die sind sehr, sehr umkämpft in unserem Leben. Und das ist der zweite Punkt, warum ich so begeistert bin von Jesus. Weil er uns in all diesen drei Kämpfen nicht allein lässt. Jesus sagt, ich habe bereits den Sieg errungen. Ich habe bereits alles gezahlt. Satan hat keinen Anspruch mehr auf dich. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Du musst mir nur vertrauen. Und das begeistert mich, einfach zu wissen, ich muss nur loslassen. Ich muss nicht selber kämpfen. Ich muss nicht selber gewinnen wollen. Ich muss das nicht selber in Ordnung bringen. Ich muss mich nicht selber heilen. Sondern Gott, beziehungsweise Jesus, macht. Das Einzige, was wir haben, ist Vertrauen. Nochmal die drei Punkte. Er will Heilsgewissheit schenken. Ein für alle Mal, dass du weißt, dass du Kind Gottes bist. Und wenn du an dem Punkt Zweifel hast, immer wieder denkst, genüge ich? Bin ich wirklich bei Jesus angekommen? Nutze die Chance heute beim Gebetsteam. Sie sind für dich da, beten für dich, dass das in dein Herz hineinkommt. Jesus möchte dich in deiner Verletzung befreien. Er möchte Heiligung schenken. Heiligung, dass du loslassen kannst, all deine Verletzungen, all deine Wünsche, deine Ängste, alles, was du hast. Wenn du da etwas hast, auch da ist das Gebetsteam für dich da, mit dir zu beten. Und das Letzte, als Folge aus allem heraus, die Hingabe. Jesus möchte, dass du glücklich bist. Jesus möchte, dass du glücklich bist. Und Glück liegt in der Hingabe, in unserer Bestimmung. Jesus hat für dich etwas parat. Wo und wie das aussieht, das weiß ich nicht, das ist momentan unsichtbar. Aber er hat etwas für dich parat. Und jetzt möchte ich den Dodo wieder auf die Bühne bitten. Danke. Nochmal, wenn eines von diesen drei Punkten in deinem Leben irgendwo hakt, nutze die Gelegenheit. Lass dir helfen, lass los, lass dich beschenken. Zum Schluss noch, weil die Heilsgewissheit für mich die Basis ist, das Wichtigste am Anfang, eine kleine Geschichte. Als ich etwa 11, 12 war, bin ich zum Glauben gekommen. Und da haben wir einen Teenager-Club gehabt, nicht hier in Effi. Jero war noch nicht mal auf der Welt, ist ja gleich. Auf jeden Fall haben wir dort das Gleichnis vom Sämann gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die vier Felder. Der Sämann sät das gute Wort und auf allen drei Feldern kommt es nicht gut. Die Saat geht nicht auf, sie geht kaputt und nur auf dem vierten Feld wächst etwas. Und ich als junger Mensch habe immer gedacht, ich bin ganz sicher einer von diesen drei Feldern. Bei mir ist das Wort Gottes nicht angekommen. Ich bin verloren, Gott hat mich nicht angenommen. Ich habe nach dem Teenage-Club eine ganz schlimme Nacht gehabt. Ich habe mich 100-mal bekehrt, 100-mal gesagt, Gott, nimm mich an, wie ich bin. Brüllen, ganz verzweifelt gewesen. Einfach, weil ich nicht gewusst habe, was Heilsgewissheit ist. Und das möchte ich dir ersparen. Darum, nutze die Gelegenheit, Heilsgewissheit überzukommen. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen so eine Momentaufnahme machen. Und die Momentaufnahme ist deine Identität. Du bist ein Kind von Gott. Ich möchte jetzt zum Schluss einfach ein paar Verse lesen, die das bestätigen, die du in dein Herz schreiben darfst. Und nutze während dem Worship einfach das Gebet. Du kannst mit allem kommen, mit allem zu Jesus. All denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, das Recht, Königin und König zu sein. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn dürft ihr rufen, Abba, Vater. Durch die Beziehung wird zum König. Der König ist nicht nur noch König, er ist unser Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es und in uns, im Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, egal was gewesen ist. Du bist eine neue Schöpfung von Gott. Du bist eine Königin oder ein König, ein Sohn davon oder eine Tochter. Ihr alle seid als Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Wie wir an Jesus glauben, haben wir den Heiligen Geist geschenkt, wo uns die Heilsgewissheit schenken kann und Heiligung. Das ist deine Identität. Und mit dieser Identität steigen wir nachher die Waffenrüstung, wo es nachher darum geht, wie wir all diesen Pfeilen widerstehen können. Aber wichtig ist, wie steigen wir ein als Königskinder. Nimm das mit in die Heilsgewissheit, in die Heiligung und in die Hingabe. Amen. Und ich freue mich jetzt, dass wir einfach hören dürfen und staunen und uns inspirieren lassen durch das gesungene Wort Gottes. Besten Dank euch.